Also, ich möchte Sie alle ganz herzlich begrüßen zu dieser Weiterbildung. Es ist eine wichtige Weiterbildung aus meiner Sicht. Das Thema heisst Kritik, Frust, Enttäuschung und Motivationslosigkeit bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Ich könnte sagen, no Bock, no future generation. Das ist eine sehr negative Beschreibung von diesen jungen Menschen. Und damit man die so negativ beschreiben kann, ist schon ganz viel schiefgelaufen. Und ich will noch ein bisschen vorher gehen. Ich will sagen, die Jugendlichen, also die Jugend ist eigentlich unsere Zukunft. Die sollten unsere Welt verbessern. Wir wollen ja immer alles verbessern. Und die sollten vielleicht nicht die gleichen Fehler machen, wie wir machen. Also ja, das ist unsere Zukunft. Jetzt, wenn man schaut, was wird gemacht mit den Jugendlichen, und ich erlebe natürlich all die Gescheiterten, dann sehe ich, dass unser Schulsystem nicht zeitgemäß ist. Das heisst, es kann Jugendliche mit besonderen Bedürfnissen kann es nicht richtig abholen. Wenn man sich fragt, was ist eigentlich die Aufgabe vom Schulsystem, dann wäre es ja den Social Skills, also Sozialkompetenz, gewisse Grundkompetenzen beibringen, damit sie sich dann gut durchsetzen können und gut leben in unserer Gesellschaft. Ich behaupte, unser Schulsystem ist sehr hinterdrein und nicht zeitgemäß. Und wer holt dann die Jugendlichen ab? Die Wirtschaft. Mit allen IT-Sachen, mit dem Spiel, mit etc. etc. Und von dort her kommen die dann zu Ihnen. Läuft etwas nicht recht?
Ja, ich bin bereit da die ganze Zeit.
Stimmt.
Danke viel. Ich bin aber nicht so richtig.
Hat sich geklärt. Alles gut. Okay, ich bin relativ kritisch im Schulsystem gegenüber, denn ich habe einige gescheiterte Jugendliche, die bei mir landen, und zwar nicht gerade am Anfang, sondern nachdem viele Sachen schiefgelaufen sind. Und darum kann ich es nicht lassen, unser Schulsystem ein bisschen zu kritisieren und zu sagen, es ist veraltet, es ist hinterdrein. Die Wirtschaft läuft den Rang ab mit den Spielen, mit den Games, mit TikTok, mit allem, was auf dem Internet läuft. Jetzt, sie müssen ja doch noch durch unser System durch. Und wenn sie dort nicht durchkommen, dann haben sie nicht so viele Chancen, in der Erwachsenenwelt erfolgreich zu werden. Dann kommen weitere schwierige Situationen. Also, früher hat man viel mehr Kinder gehabt pro Familie und andere haben keine Kinder gehabt. Das heisst, die Geschwister, die haben sich gegenseitig erzogen, haben miteinander sich auseinandergesetzt, etc. etc. Heute hat man weniger Kinder pro Familie, vielleicht zwei, vielleicht nur eins. Und dann passiert die Abreibung zwischen den Geschwistern nicht. Und dann kann sehr viel elterliche Energie auf das Kind fokussiert werden. Und in dem Sinn werden sie zum Teil auch verwöhnt und bekommen lauter Sonderbedingungen. Also ja, man macht viel für sie. Man chauffiert sie von dort nach da. Die sogenannten Helikoptermütter, die ganz viel, alles gut gemeint für ihre Kinder machen wollen. In dem Sinn ja, werden sie verwöhnt, man sagt dann auch verweichlicht und dann sollten sie jetzt präpariert werden für die kompetitive Welt und das ist natürlich ein riesen Gegensatz. Andererseits, was ich schon gesagt habe, werden sie von der Werbung über das Internet angegangen mit allen möglichen suchtbildenden Verhaltensweisen. Früher hat es nur Drogensucht gegeben und heute gibt es auch die Internetsucht. Und die sind alle so ausgerichtet, also die Spiele und die Aktivitäten sind alle so ausgerichtet, dass man, dass Aufmerksamkeit gepackt wird, ohne dass man etwas tun muss. Also in dem Sinn wird man auch faul, man lässt sich füttern. Es ist alles präpariert. Man kann, so wie Fastfood, kann man sich schnellstens reinholen, zu jeder Zeit übers Internet. Sie werden da sehr umworben, denn es geht ja immer um den Verkauf. Also je mehr Einschaltquote, umso mehr wird verdient. Und da fällt dann unser Schulsystem oft hinterdrein, fällt ab. Und man hört zum Teil schon in der Schulklasse, der Lehrer bringt einfach sein Zeugs. Und die, die es nicht interessiert, die haben ja einweg schon ihren Laptop dabei, die gehen dann auf eine andere Seite und machen irgendetwas und dem Lehrer ist es relativ gleich. Dann ersetzt er seine Zeit ab, er probiert seinen Stoff zu bringen, er erfüllt seinen Lehrplan, aber Beziehung zu den Schülern wird in dem Sinn dann nicht so fest gefördert. Und das ist natürlich ein riesiges Problem. Es gibt in dem Sinn ein Überangebot. Früher war die Schule interessant. Man hat nicht so viel Medienkommunikation gehabt, überhaupt nicht. Ich weiss noch, wenn ich als Kind am Mittwochnachmittag die Turnachtkinder gehört habe. Und das war ein riesen Ereignis. Wir sind alle so am Radio gehockt. Und jeden Mittwoch hat man sich wieder darauf gefreut. Heute sind natürlich x Sachen, die auf dem Internet kommen und man kann von einem reichen Angebot auswählen. In dem Sinn ist ganz viel Ablenkbarkeit vorhanden. Wir reden von Jugendlichen. Die Pubertät ist eine Übergangsphase, wo eigentlich die jungen Menschen ihre Persönlichkeit bilden. Jetzt, wenn ihre Persönlichkeit vor allen Dingen gefüttert wird mit Werbung und eben so sensationellen, tollen Spielen, die einen verführen, die einen süchtig machen, dann werden sie sehr stark abgelenkt und sie werden abgelenkt von sich selber. Also sie müssen sich in dem Sinn gar nicht mehr so mit sich auseinandersetzen. Denn man kann immer gerade etwas anklicken und dann ist man wieder unterhalten. Also sie sind ganz starke Fremdeinflüsse ausgesetzt und der Lehrer, auch die Eltern, haben eine riesige Kompetition, um die Kinder noch zu packen und in eine menschliche Interaktion zu bringen. Von dort her ist unser Erziehungssystem dann nicht mehr so persönlichkeitsgerecht. Das heisst, man sagt zwar, wir wollen individualisierten Unterricht haben, wir haben integrativen Unterricht, das ist auf dem Papier alles sehr gut, aber in der Realität ist das sehr schwierig. Denn es braucht eine Autorität, und zwar eine natürliche Autorität, die die Kinder packen kann und all die verschiedenen Kinder packen kann. Es braucht auch eine individuelle Aufmerksamkeit für die verschiedenen Kinder und vielleicht differenzierte Programme. Wenn man dann im Schulsystem an Anschlag kommt, dann sehe ich wieder und wieder, dass immer noch alte Erziehungsmethoden verwendet werden, so wie Belohnung und Bestrafung. Oder man tut sie ausschliessen aus dem Kollektiv, also man schickt sie vor die Tür oder man schickt sie in die Auszeit. Das heisst natürlich nicht, dass die dann sich besser entwickeln können. Je nachdem haben sie Glück und kommen dann an einen guten Ort und es läuft weiter. Oder sie haben nicht Glück. Und so kommen Kinder mit ein bisschen speziellen Bedürfnissen. Und sie wissen alle, ich tue mich sehr mit ADHS-Kindern beschäftigen, ADHS-Jugendlichen. Das sind Kinder mit speziellen Bedürfnissen. Wenn die bei ihren speziellen Bedürfnissen nicht abgeholt werden, dann laufen sie in eine gescheiterte Pubertät hinein. Also in eine gescheiterte Entwicklungsphase von der Persönlichkeitsbildung von der Pubertät. Und dann wird es schwierig. Was sie dann häufig machen, entweder verweigern sie alles, was man von ihnen will, oder sie gehen über Grenzen raus und machen ihre eigene Gewalt. Aber sie sind natürlich immer noch abgelenkt von der Wirtschaft, also ja, von all den Verführungen, die im IT laufen. Und dann haben wir die Also wenn sie alles verweigert, es ist noch alles gleich, es interessiert sie nicht mehr, dann haben wir die No Books, No Future Generation. Jetzt, sie haben erst eine kleine Abteilung für Jugendliche. Und ich frage immer wieder, wie läuft es? Und da sehe ich folgendes Problem. Im Augenblick, wo die Kinder dann rausfallen, aus dem normalen System, Schulsystem, Sozialsystem etc., was macht man? Man geht zur Medizin, zur Psychiatrie. Und man holt sich dann Hilfe bei der Psychiatrie. Und da ist das Problem, dass Psychiatrie eine medizinische Fakultät ist. Und Medizin ist an erster Stelle defizitorientiert. Das heisst, man will das Defizit wegbringen. Sie kommen in die Psychiatrie, in die Jugendpsychiatrie und werden dort in einer grossen Gruppe behandelt. Und ich hatte Einblick in die Jugendpsychiatrie. Es stimmt mir an mein Herzberg. Ich muss das leider sagen. Dann so viele schwierige Jugendliche auf einem Haufen und dann noch junge Psychologinnen, die noch keine Lebenserfahrung haben, die vielleicht noch nicht mal Kinder haben, sollten dann die auf den rechten Weg bringen mit irgendwelchen Methoden, die normierend sind, wo das einzelne Kind gar nicht abholt. Und was lernen sie dann? Einfach noch ein bisschen mehr Krankheit und krankes Verhalten. Wenn ich wieder zum ADHS zurückgehe, man sagt ja Aufmerksamkeitsdefizit, hyperkinetisches Syndrom, also das Wort Defizit ist drin. Und ich sage breite Aufmerksamkeit, also nicht Defizit, sondern die Kinder haben eine breite Aufmerksamkeit, die alles anschaut. Und wenn etwas nicht interessant ist, dann gehen sie zum Nächsten. Und wenn man sie nicht faszinieren kann, als Lehrer, als Persönlichkeit, mit dem Stoff, den man bringt, dann sind sie weg. Dann suchen sie etwas Interessantes. Und dort kommt eben dann wieder die Wirtschaft rein, die ihnen sogenannte sensationelle Sachen anbietet, wo die Reizschwelle dann immer mehr absetzt. Also das heisst, wir finden es nur noch interessant, wenn Blut fließt, wenn ganz schreckliche Sachen passieren. Also man ist ein bisschen, man wird, wie soll ich sagen, man wird abgestumpft in Bezug auf spannende Sachen. Und das ist natürlich nicht sehr hilfreich, denn das Leben ist nicht nur sensationell, das Leben besteht auch aus zum Teil eintönige Sachen, man muss lernen, mit denen umzugehen und die durchstehen. Aber von der Unterhaltungsindustrie sind sie natürlich abgestumpft in Bezug auf Sensation. Und da sagt man auch bei den ADHS-Kindern, sie sind Sensation-Seeking. Also sie suchen eigentlich immer nach etwas Interessantem. Und wenn ich sage breite Aufmerksamkeit, ich gehe ja immer wieder zu den Tieren, wenn sie sehen, wie eine Nase, also ein Hund jetzt zum Beispiel, wenn der noch einmal ankommt, der schnüffelt überall rum, der geht nicht zuerst zu ihnen, wenn sie sehr interessant sind, dann geht er vielleicht auch zu ihnen. Aber die breite Aufmerksamkeit ist in der Schule nicht hilfreich. Im Urwald ist sie hilfreich. Oder auch schon in unserem Wald. Oder vielleicht auf einem Marktplatz. Wo ist das Wichtigste? Wo kann ich was finden? Und da hat man Untersuchungen gemacht von Studenten mit ADHS und Studenten ohne ADHS. Und man hat dann, wie soll ich sagen, Büsche zur Verfügung gestellt, wo sie haben müssen Früchte pflücken. Und die ADHS-Kinder, die haben viel oder ADHS-Menschen, die haben viel schneller ihren Korb voll gehabt mit Früchten, weil sie geschaut haben, wo es am meisten hat. Und wenn sie gefunden haben, jetzt habe ich genug, sind sie zum Nächsten und zum Nächsten und zum Nächsten. Und die Nicht-ADHSler, das waren brave Schüler, die haben einen Busch ganz abpflückt. Und in dem Sinn kann man sagen, die ADHSler, evolutionstechnisch, also jetzt in der freien Wildbahn, haben die natürlich in kürzerer Zeit mehr Sachen abpflückt. Und sind in dem Sinn erfolgreich gewesen. Das kann man auch auf die Wirtschaft übertragen. Und in der Wirtschaft gibt es auch sehr erfolgreiche ADHS-Menschen, die überall Vorteile finden und dann Geld daraus machen. während die Braven brav an ihrer Arbeit bleiben und halt dann länger brauchen. Also je nach Situation ist eine Eigenschaft, also die breite Aufmerksamkeit, sehr hilfreich, überlebenstechnisch gut. aber dann auch bei einer Fließarbeit ist es wieder nicht gut. Also es ist, alle die Eigenschaften sind nicht immer nur schlecht oder immer nur gut, sondern immer kontextabhängig. Und so sagt man auch, dass ADHS-Menschen in gewissen Gebieten evolutionstechnisch ist von einem Vorteil gewesen. Es hat andere Untersuchungen, oder, ja, wo man geschaut hat, im Mittelmeerraum sagt man, es habe mehr ADHS-Menschen. Und wir sagen ja auch als Deutschschweizer, das ist das südländische Temperament. Schon im Tessin ist es anders. Und Diagnose Aufmerksamkeitsstörung wird in den südlichen Ländern weniger diagnostiziert, weil es dort mehr dazugehört. Und wieder, wenn Sie sich einen Markt vorstellen, eine Handelssituation, wenn man da breite Aufmerksamkeit hat, macht man wahrscheinlich schnellere Deals und mehr Deals, als wenn man nur immer auf etwas fokussiert ist. Jetzt, wenn es um eine wissenschaftliche Angelegenheit geht, dann muss man nur auf etwas fokussiert sein und dann dort in die Tiefe gehen. Und das wären dann mehr ADS-Menschen, also die nach innen schauen und die Sachen ganz genau anschauen. Jetzt das ein paar einführende Sachen. Wenn Sie jetzt aber Jugendliche haben oder vielleicht auch schon Erwachsene, die aber gescheitert sind in der Pubertät. Und eine gescheiterte Pubertät, die führt am meisten zu psychischen Krankheiten. Also die meisten psychischen Krankheiten fangen in der Pubertät an. Ein höherer Prozentsatz. Und wieder, wenn man ADHS, 50% so von 15 bis 20 und dann 75% bis 25. Also Pubertät ist ein absolut risikoreiche Entwicklung für den Mensch. Und darum kommt es darauf an, wie man mit diesen Jugendlichen umgeht. Jetzt, was sollten sie dann machen oder was wäre hilfreich? Und da sage ich, als erstes müssen sie vergessen, irgendetwas vorantreiben, irgendetwas erreichen, wo sie denken, wäre gut für den Jugendlichen. Als allererstes müssen sie an sich probieren, den Jugendlichen wahrzunehmen. Und zwar in seiner Persönlichkeit wahrnehmen, natürlich auch seine Umgebung, wo er herkommt, wahrnehmen. Also probieren zu verstehen, wie ist er geprägt worden oder sie. Was war das Umfeld? Wie gut hat das Umfeld zu seiner Persönlichkeit gepasst? Oder wie schlecht? Und da wir heutzutage sehr lösungsorientiert sind und alles muss schnell gehen, denn Zeit ist Geld, hat man die Tendenz, man meint, man versteht schon, wie er ist und sagt dann gerade, wo es durchgehen muss. Und das ist etwas ganz Gefährliches. Und ich muss auch den Therapeuten, ich muss den Eltern das einmal sagen, nicht so schnell zur Lösung gehen, sondern zuerst einmal ein bisschen genauer wahrnehmen. Jetzt, damit sie die Jungen genauer wahrnehmen können, müssen sie auf Augenhöhe denen begegnen und nicht allwissend. Sie dürfen überhaupt keinen Druck aufsetzen, sie dürfen überhaupt nicht ehrgeizig sein, sondern wirklich sich genügend Zeit lassen, die jungen Menschen kennenzulernen. Das kann man zum Teil auch nicht nur, indem man ausfragt, was er ist und was er will, sondern das kann man häufig indirekt erfragen, was für Musik los ist, was sind deine Idole, was für Film schaust, was für TikTok-Film schaust. Also, dass man über ein Objekt herausfindet, wer er ist. Was für Freunde hast, etc. Wenn man die Jugendlichen direkt fragt, wie geht es dir, dann kommt nichts. Und da erlebe ich wieder und wieder, dass sich so Jugendliche, die mit der Psychiatrie in Kontakt gekommen sind, dass sie das Gefühl haben, man hat sie überhaupt nicht verstanden, man hat sie überhaupt nicht abgeholt, man ist überhaupt nicht rausgekommen. Und in dem Sinn sage ich, wenn man mit Jugendlichen schafft, auf Englisch, you never have a second chance to make a first impression. Also der erste Eindruck, den man bei diesen Jungen macht, sie sind sehr kritisch, ist ausschlaggebend. Und wenn man es bei der ersten Kontaktaufnahme nicht geschafft hat, dann kann man es vergessen. Dann tun sie einem quasi auf den Abfallhaufen werfen. Also es ist ganz wichtig, wenn man rüberkommt. Man darf nicht zögerlich sein, man darf aber ja nicht meinen, man wüsste gerade alles. Und wir können sagen, wo es jetzt durchgeht. Und da sind wir Mediziner natürlich ein bisschen schwer dran. Denn wir wissen ja alles, wir haben ja alles gelernt. Und wir meinen, wir wissen es dann. Und Jugendpsychiatrie ist etwas ganz, ganz Schwieriges. Also ist eine sehr feine Angelegenheit, dass man nicht zu zögerlich reinkommt, aber auch nicht zu allwissend. Dann sind wir, und auch nicht unsicher. Denn sobald sie merken, man ist unsicher, dann ist man auch wieder abgefahren. Sie wollen ja ein klares Gegenüber, wo aber offen ist. Also wo ja, nicht schon irgendwie eingespurt in eine Richtung. Das heisst, um sie kennenzulernen, muss man sie wahrnehmen, aber nicht nur sie wahrnehmen, denn die starke Fokussierung haben sie auch nicht gern. Und darum sage ich, es geht noch besser über ein Thema. Also, dass man mit ihnen redet über irgendetwas und wenn man weiss, was sie interessiert, dass man halt das, was man dann weiss, über das redet. Oder dass man sie auch ja, fragt, also dass sie einen könnt, informieren können. In dem Sinn muss man auf einer Augenhöhe begegnen und probieren, sie kennenzulernen. Ich gehe wieder in die Tier-Situation. Mit einem Tier können sie auch nicht reden und sagen, muss jetzt das machen, muss jetzt das machen, muss jetzt das machen. Damit man ein Tier kann führen oder ich sage jetzt dressieren, muss man sein Wesen kennenlernen. Und wenn man das Wesen von einem Tier nicht kennt, kann man es auch nicht dressieren. Und in dem Sinn ist ganz wichtig, dass man probiert, das Wesen zu erkennen von dem Jugendlichen. Und jeder ist wieder anders. Und beim Wesen erkennen, denke ich, da gehört halt auch das Umfeld dazu, als dass man ein bisschen fragt, woher sie kommen und wie die Interaktion ihrer Herkunftsfamilie. Man sollte auch nach Möglichkeit nicht mit pathologischen Begriffen operieren. Wie häufig höre ich jetzt, ja, ich glaube, meine Tochter hat eine Depression oder der Jugendliche selber sagt schon, ich glaube, ich habe eine Depression. Also sie operieren mit psychopathologischen Begriffen aus der Psychiatrie und das bringt einem überhaupt nicht. Und das überhaupt nicht. Und ich sage ja, Depression ist eigentlich immer der Anfang zur Selbstfindung. Also man muss herausfinden, aus welchem Grund oder wie sind sie in das tiefe Tal runtergerutscht. Und nicht der Tag von Depression, der bringt einem überhaupt nicht. Also, ja, man muss besser verstehen, woher sie kommen. Die psychiatrische oder die medizinische Diagnose, die werden dann oft auch verwendet als Feigenblatt, als Schutzschild. Ich habe halt eine Depression, darum kann ich jetzt das nicht. Es kann heissen, ich habe ein ADHS, darum kann ich das nicht. Und da muss man sagen, was heisst denn das? Was verstehst du darunter? Wie erklärst du dir das? Also man muss wieder auf die menschliche Kontaktebene kommen und von dort her dann weitergehen. Und quasi die reellen Probleme anschauen, die zu diesem Zustand geführt haben. Wichtig ist auch, dass wenn man mit Jugendlichen arbeitet, dass man selber authentisch ist. Also man kann gar nichts vormachen. Die merken das sofort. Und dann stechen sie ganz sicher in die Achillesferse hineinstechen. Und man darf auch Probleme haben. Man darf auch sagen, ja, das macht mir Schwierigkeit oder das verträge ich jetzt nicht so gut. Also von dort her würde ich sagen, nicht autoritär. Aber wenn sie irgendetwas machen, wo einem wirklich gegen den Strich geht, dürfen wir auch sagen, nein, das wollte ich nicht, das habe ich nicht gern. Und in dieser Situation wollte ich jetzt das. Aber es ist wichtig, ich will, dass wir miteinander den Weg gehen. Ich will, dass wir miteinander das lernen. Also es muss eigentlich eben immer auf Augenhöhe sein. Das mit der Augenhöhe kommt jetzt sogar auch in der Medizin. Also, dass man sagt, als Arzt muss man auch mit dem Patienten auf Augenhöhe reden, dass der Patient mitentscheiden kann. Und das ist bei den Jugendlichen ganz speziell wichtig. Und wenn man dort einen Fehler macht, dann ist man ganz schnell abserviert. wenn sie wollen, die dann motivieren, und Motivation ist ja etwas Schwieriges. Und wenn man sie motiviert, indem man sie stößt oder ihnen zu viel anbietet, dann lernen sie eigentlich nur Widerstand machen. Hingegen, wenn man probiert, irgendetwas herauszufinden, was sie interessieren könnte, was einem auch ein bisschen interessiert und wo vielleicht der Jugendliche sogar einem etwas erklären kann, dann läuft man auf einer besseren Schiene. Also dann kommt man in einen besseren Prozess hinein. Wichtig in diesem Augenblick ist, dass es eine Kooperation ist. Also man kann sagen, ich mache jetzt das, ich will dich bitten, mir zu helfen. Also, dass man sie in Kooperation hineinholt und nicht in Gehorsam. Dann, man sagt, die Pubertät, die sind oppositionell, die sind rebellierend. Und je mehr man ihnen befehlt, umso mehr rebellieren sie. Jetzt, wenn sie irgendetwas machen, was man nicht will, und es ist ja das eigene Atelier, die eigene Situation, dann darf man schon sagen, nein, das will ich nicht. Aber man muss bei sich bleiben, ich will das nicht, in diesem Atelier oder in dieser Situation will ich das nicht. Also ich will es nicht. Und nicht, nein, das darfst du nicht machen. Also kein Befehl, sondern eine eigene Meinungsäußerung, eine Standhaftigkeit. Und nein, das geht bei mir nicht. Also man muss die Energie, ich sage dem dann, die Energie bei sich behalten und nicht Energie auf den Jugendlichen übertragen. Du darfst nicht, du sollst nicht, du musst, etc. Wenn Probleme auftreten, wenn man nicht vom Fleck kommt, dann nicht gerade zur Lösung schreiten, also das läuft jetzt falsch, jetzt müssen wir es so machen, sondern dort sich auch Zeit nehmen, das Problem, ich sage jetzt validieren, wir haben jetzt hier ein Problem miteinander. Wie kommen wir da drauf raus? Also wenn ich Familie habe mit Jugendlichen und die Eltern sind im Clinch mit dem Jugendlichen, dann schildere ich zuerst das Problem, Mutter will das, der Vater will das und du willst das, es geht nicht zusammen, was machen wir jetzt? Also quasi den Jugendlichen auch fragen um die Lösung. Also nicht schon selber die Fertiglösung vorbringen, sondern den Jugendlichen mit an der Problemlösung beteiligen. Und immer fragen. Wenn er sagt, ah, keine Ahnung, also viele sagen dann keine Ahnung, ja, dann müssen wir jetzt so sitzen bleiben. Also dort wieder Geduld haben und nicht gerade mit den eigenen Fertiglösungen einfahren. Und in dem Sinn auch den Stillstand von der Entwicklung ein bisschen aushalten. Und dort habe ich oft auch Probleme mit der IV, also wenn ich so Jugendliche habe, die völlig abgereiht sind. Und dann kommt die IV und sagt, jetzt haben wir schon so viel gemacht und es geht immer noch nicht. Und ich sage, halt, stopp, der ist noch nicht so weit. Also ich als Ärztin wehre mich dann wahnsinnig gegen die IV, dass sie mich ja nicht drängt. Und ich hatte so eine junge Klientin von 17, jetzt ist sie 21. Und die hat zwei Lehrer oder drei angefangen und es hat immer nicht funktioniert, weil das alles nicht zu ihr gepasst hat. Einfach nicht gepasst hat. Und da muss man sich wirklich die Zeit nehmen und sagen, ja, wir sind noch nicht so weit. Und dann bringe ich immer den Bauernspruch, das Gras wächst nicht schneller, wenn man daran zieht. Also wenn man an denen reist oder stößt, werden sie nicht, also entwickeln sie ihre Persönlichkeit nicht und sind dann auch nicht selbst motiviert. Und alle die, die da Schwierigkeiten machen, müssen eigentlich selbstmotiviert sein. Und das braucht damals eine Zeit lang, um herauszufinden. Also wenn man Probleme hat, nach Problemlösungen suchen, aber den Jugendlichen mit einbeziehen und nicht selber schon das fertige Menü präsentieren, denn das macht nur Widerstand und ja, Rückzug. Wenn es Fortschritt gibt, also ich hatte eine, die ist immer zu spät gekommen, und ihre vorhergehende Therapeutin, die ist dann verrückt worden, jetzt bist du schon wieder zu spät, was ist los mit dir? Das geht nicht, ich muss da, was heißt, ich muss trotzdem zahlen. Und die hat sie mir dann übergeben, ich habe sie übernommen, dann ist sie 5 Minuten vor Ende gekommen und hat gesagt, ah, schön, dass sie noch kommen. Also die kleinsten Fortschritte wahrnehmen und Freude daran haben. Und die hat dann gesagt, sie sind die Erste, die mich lobt, dass ich überhaupt noch komme. Vorher bin ich immer zusammengeschissen worden. Und ja, das Glas ist halb voll und nicht halb leer. Also wirklich die kleinsten Fortschritte sehen und mit denen gehen. Das motiviert. Hingegen, wenn man immer kritisiert, dann ja, wird es nur negativ. Wenn etwas nicht funktioniert, wenn man versagt, wenn Symptome, also ja, Symptome auftreten, denke ich, es mich wichtig, dass wir nicht, wie die Mediziner das machen, Symptome bekämpfen. Wir bekämpfen Symptome dann natürlich mit Medikamenten, also aufheiternd oder abendimmend. Nicht Symptome bekämpfen, sondern immer wieder auf die Situation eingehen und auf den Jugendlichen eingehen und auf die menschliche Interaktion. Und dann nach Störungsmomenten suchen in der Interaktion. Und das Problem ist, dass der Mensch ist ja ein soziales Wesen und wir Mediziner, bei den körperlichen Krankheiten geht das, aber bei den psychiatrischen nicht. Der Mensch ist ein soziales Wesen und hat immer Interaktion dabei. Und dann muss man schauen, wo sind Interaktionsfehler und wie könnte man die beheben. Und die Interaktionsfehler können bei Ihnen liegen, also bei einem selber oder bei einem anderen Mitarbeiter. Die Interaktionsfehler, die können natürlich die Heime liegen, mit dem Vater, mit der Mutter etc. Und dass man die herausfindet. Und dann, oder mit anderen Mitarbeitern, also mit Kollegen. Und dann muss man ihnen eigentlich helfen, wie können sie selber den Interaktionsfehler ein bisschen korrigieren. In der Regel hat man ja die Haltung, man will sein Umfeld ändern, damit man selber gleich bleiben kann. Und das ist der Spruch, man sieht eher den Splitter im Auge des anderen als den Balken im eigenen Auge. Und da, dem sagt man dann auf psychiatrisch externalisieren. Und Jugendliche haben es an sich, die sind noch nicht so reif, sie haben die Tendenz zu externalisieren. Also mir geht es schlecht, wie der andere so blöd tut. Also der soll sich gefälligst ändern. Und ja, kann man nicht immer, wenn man die Eltern beraten kann, dann lernen die das vielleicht und dann geht es auch besser. Aber wenn man nichts ändern kann am Umfeld, dann muss man mit dem Jugendlichen schauen, was könntest du anders machen? Und dann sie unterstützen in dem anders machen. Oft können sie das nicht so gut und man muss sie in mehreren Sachen unterstützen. Aber wenn sie dann mal gemerkt haben, wenn ich mich anders benehme, dann kommt auch etwas anderes zurück. Also wie man in den Wald ruft, so tönt es zurück. Wenn ich anders in den Wald rufe, dann kommt etwas anderes zurück. Aber bei dem muss man sie unterstützen. Denn oft ist auch eine riesige Scheu hinter dem Fehlverhalten. Also sie trauen sich nicht zu. Von dort her der Systemfehler, der Interaktionsfehler suchen und schauen, wie kann man ihnen den Rücken stechen, wie kann man sie stützen, dass sie ein bisschen anders dran gehen und dass dann auch ein anderes Resultat gibt. In dem Sinn muss man ihnen helfen, standhaft zu bleiben. Also zu sich stehen, aber vielleicht ein bisschen andere Sachen, ein bisschen andere Verhaltensweisen erlernen. Die jungen Menschen, also eben, wir sind soziale Wesen, die müssen in die Welt raus und oft haben sie sehr Angst vor dieser Welt, haben Angst, nicht bestehen zu können und verweigern darum oder benennen sich irgendwie ganz extrem. Ja, das wären so ein bisschen meine Gedanken zu den Jugendlichen. Und jetzt hätten wir noch ein bisschen Zeit zum Diskutieren miteinander, Fragen stellen etc. Wer fragt etwas oder macht eine Ergänzung oder ja, stellt ein anderes Problem dar? Hier im Raum.
Zwei Sachen.
Ja, gut.
In den Sinn gekommen. Etwas habe ich so ein bisschen erinnert, was Sie jetzt erzählt haben, so ein bisschen an das Konzept der neuen Autorität von Heim Omer, wo es fest um die Präsenz geht. Sie erinnern sich an etwas.
Sagen Sie es nochmal.
Heim Omer, die neue Autorität.
Ah, der Omer.
Genau.
Ja, ja, ja.
Ich habe etwas zum Lesen, es hat mich an das erinnert, was Sie gesehen haben, es geht nicht um den Chorsam, dass man in der Beziehung so zu klären, du musst jetzt hören, was ich sage.
Mhm.
Eben das Miteinander, das Aktivieren, genau die Kooperation.
Genau.
Das habe ich spannend gefunden.
Ja.
Für eine gewisse, obwohl man vielleicht das Macht ungleich gewichtet, gleich auf Augenhöhe in eine gemeinsame Kooperation können zu kommen.
Ganz genau. Omer, das redet man ja von gewaltfreier Kommunikation. Und ich sage, ich gehe dann noch weiter, vom Psychologischen her, sage ich, bedürfnisorientierte Kommunikation. Denn, wenn ich für meine Bedürfnisse einstand, wenn die gehört werden, dann muss ich gar nicht gewalttätig werden. Der Mensch wird eigentlich dann gewalttätig, wenn er sich nicht gehört fühlt. Und von dort her würde ich sagen, man kann gewaltfrei kommunizieren, indem man früher sagt, was man will. Und das meine ich, da können Sie die Jugendlichen stützen. Was brauchst du eigentlich? Was willst du? Was beschäftigt dich? Wo kommst du drunter? Und dann kann man ihnen beibringen, wie kann man Bedürfnisse sagen. Und jeder hat das Recht, seine Bedürfnisse zu sagen. Und ich mache dann nämlich ein Bild, ich sage, auch bei Erwachsenen sage ich, sie müssen reden, wenn sie das Wasser hier haben, auf Brustebene, und nicht, wenn es hier oben ist. Also wenn es schon über das Maul raus ist und über die Nase, dann kann man nur noch schreien und zappeln und machen. Da versteht kein Mensch etwas. Also von dort her steckt hinter der gewaltfreien Kommunikation die bedürfnisorientierte Kommunikation. Aber als Kleinkind kann man seine Bedürfnisse nicht sagen. Da muss die Mutter merken und der Vater, was mit einem ist. Viele Erwachsene können es eben auch nicht. Weil Bedürfnisse so schnell überfahren werden. Und von dort her muss man eben beobachten, schauen, fragen und herausfinden. Und dann helfen, dass sie ihre Bedürfnisse auf eine sozial verträgliche Art zu melden. Und es kann niemand etwas sagen, wenn gegen Bedürfnisse, die der andere sagt. Aber Bedürfnisse sind nicht, du bist ein blöder Aff und benimm dich ein bisschen besser, sondern Bedürfnisse sind, ich vertrete das nicht. Und ich hatte eine junge Frau, die mit Kavalier angefangen hat. Und die hat sich irgendwie falsch behandelt gefühlt von ihrem Chef. Und hat gesagt, ich kann nicht mehr arbeiten. Dann hat sie die Mutter zu mir geschickt, dann haben wir alles angeschaut. Dann haben wir miteinander gebrieft, wie sie es dem Chef sagen können. Dann hat sie es wirklich dem Chef gesagt. Dann hat sich der bedankt. Und die hat die ganze Lehre dort fertig gemacht. Aber wenn man sie einfach davonlaufen lassen hätte, wäre das nicht möglich gewesen. Also gewaltfreie Kommunikation ist bedürfnisorientierte Kommunikation. Also dass man lernt, seine Sachen zu sagen. Und wieder auf Hirnebene kann man sagen, wenn man seine Gefühle in Wort fasst, dann geht 50% vom Stress, den man hat im Kopf, geht weg. Und auf Englisch sagt man da, und das ist wieder, Englisch geht so gut, um so schöne Sätze zu machen, if you name it, you tame it. Also wenn man seine Probleme benennt, dann zähmt man seine eigenen Emotionen. Und die Jugendlichen haben ja noch keine so gute Impulskontrolle, speziell die, die da Probleme haben. Aber wenn sie lernen, ihre Bedürfnisse zu sagen, also name it, benennen, dann tun sie sie gleichzeitig zähmen. Und das ist so. Das Hirn, das emotionale Hirn, wenn das kann, die Erlebnisse in Wort fassen, beschreiben, dann kann man das besser ablegen im Grosshirn und dann hat man das wieder zur Verfügung. Aber da müssen wir Erwachsene, die schon etwas weiter sind, die unsere impulsiven Gefühle etwas besser im Griff haben, müssen wir ihnen helfen, also eine Art Hebammenleistung. Ja. Andere Bemerkungen?
Etwas, was ich mich gefragt habe, sind am Anfang sind Sie darauf eingegangen, vor allem von die vielen Sachen, die es so gibt im digitalen Raum, die auf sehr einfache Art und Weise und ohne groß etwas zu verlangen, sehr viel Aufmerksamkeit ziehen.
Ja.
Und
ja.
Verlangen natürlich auch gerade für Jugendliche, wenn man halt die breite Aufmerksamkeit haben, extrem befriedigend sind.
Oder? Das ist so, ja.
Weil es halt auch sehr schnell ist,
das
effektvoller und so. Und es kommt immer wieder etwas Neues und immer ein neuer Reiz, immer eine neue Belohnung. Wie kommt man denn dagegen an?
Wie kommt man gegen das an? Sie haben absolut recht, das ist eine riesige Frage und ich muss mir auch immer wieder überlegen. Aber ich sage, die schnelle Reiz und die schnelle Belohnung, das bleibt immer an der Oberfläche. Und da lernt man keine Sozialkompetenz. Da lernt man nur schneller drucken und dann erfolgreicher sein und Punkte sammeln. Und im Zeitalter von der AI, also Artificial Intelligence, oder von der künstlichen Intelligenz, KI, da ist eigentlich umso wichtiger, dass wir unsere menschlichen Fähigkeiten trainieren. Und das kann man sogar sagen. Mit der AI, mit der KI kann man heute alles holen. Also man muss nicht mehr so viel lernen. Aber ein Mensch wahrnehmen, Mimik wahrnehmen, all die Zwischentöne wahrnehmen, das kann der Computer nicht. Er kann nur das, was man ihm eingefüttert hat. Da habe ich letztens eine Medizinerin gefragt, eine Röntgenologin. Arbeiten sie auch mit künstlicher Intelligenz, mit ChatGPT? Ja, hat sie gesagt, ja. Und dort, wo er ganz gut trainiert ist, ist er sogar besser. Also die Diagnose für Haut. Erscheinungen, da ist er zum Teil besser. Aber wenn irgendetwas ein bisschen anders ist, kommt er mit einem Kabis raus. Und da muss man sagen, unser Hirn ist noch 100-mal besser. Wir können die Computerprogramme für das verwenden, aber ich will, dass du dich menschlich entwickelst. Denn das ist das, was wir in Zukunft brauchen. Also wir müssen einen Fokus legen auf das rein Menschliche, wo der Computer nicht kann. Und es wird ja dann immer geredet, irgendeiner überholt uns den Computer. Nein, überholt ist nicht. Aber ja, da muss man ein bisschen gegen den Glauben reden. Es braucht eine Vertiefung. Wenn Sie die Reklamen anschauen, ich schaue immer so die Reklamen an. Und zum Teil hat man mit Kindern geworben, zum Teil mit Fehlern, zum Teil mit Aussenlern. Heutzutage sind alle Reklamen so flach. Ganz flach. Nur zweidimensional. Also nicht mehr mehrdimensional. Und es war noch nie so wichtig, dass der Mensch seine Mehrdimensionalität, seine Menschlichkeit entwickelt. Also eigentlich ist das Wichtigste die Sozialkompetenz. Und wenn man schaut, was unsere Politiker und zum Teil auch Lehrleute als Sozialkompetenz an den Tag legen, ist es nicht so toll.
Orientierung.
Ja.
Das ist
nicht
wie Sie vorhin gesagt haben. Die hinteren
Oberflächen sind ja richtig tief. Richtig, Türen, richtig. Und man dort
kann
über Befriedigung langfristig gibt, alles so ja. Zu Ja. Und sehr differenziert über menschliche Situationen reden, ist etwas hoch, wie soll ich sagen, befriedigend. Also wie siehst du das? Wie hast du das interpretiert? Wie war die Mimik? Ja. Dass man sich hier unterhalten, das gibt eine menschliche Tiefe. Und es sind nicht mehr nur Dichter und Denker, die das machen. Also jeder muss zu einem kleinen Philosoph werden. Denn das automatisierte Zeug, das kann immer mehr von Maschinen übernommen werden. Man muss für das einstehen. Und man muss glaubhaft diesen Jungen können, überbringen. Und selber muss man davon begeistert sein. Man darf nicht fürs, gegen das andere kämpfen, sondern muss sagen, ich habe da etwas viel Besseres.
Mhm. Und Sie müssen das wie erfahren, dass das besser ist?
Ja.
Damit Sie es abkaufen?
Ja. Ja.
Damit das andere weniger attraktiv dann wird?
Ja, würde ich sagen, ja. Also wenn ich zum Beispiel wieder bei der Schule schaue, man bringt jedem Einzelnen irgendwelche Techniken bei, aber die Dynamik, Gruppendynamik, hat man überhaupt nicht im Griff. Weder auf dem Pausenplatz noch in der Schule. Und dass man da mehr ein Auge entwickelt für die Gruppendynamik, für was alles läuft, und da braucht es wieder die breite Aufmerksamkeit. Also ja, das ist wieder die Interaktionen. Und wie viele Jugendliche, also viele von denen, die ich in Therapie hatte, sagen, ich bin dort gemobbt worden. Und das wäre eigentlich Aufgabe gewesen von der Schule, das zu verhindern. Aber nein, da wird darüber hinweggelassen. Mhm. Und wenn dann alle Eltern in die Schule gehen, mein Kind wird gemobbt und jeder tritt nur für das Einzelne ein, dann hat man die Gruppendynamik wieder nicht im Griff. Also Gruppendynamik ist etwas hochinteressantes. Und ja, da muss man schauen. Und er hat zum Beispiel, das bringe ich auch immer wieder, Google hat probiert herauszufinden, welches Team funktioniert am besten. Und dann könnte man denken, ja, wenn man lauter Harvard-Absolventen hat, dann funktioniert das Team am besten. Es wäre ein Kuchen nur aus Rosinli, das hält überhaupt nicht zusammen. Und die haben ganz viele Algorithmen laufen lassen und sind am Schluss mit einer, ich sage jetzt, Banalität rausgekommen. Das könnte man so, wenn man ein bisschen Sozialkompetenz hat, gerade sagen. Die Team, die Equal Speaking Time hatten, also wo alle gleichen Platz hatten, also gleiche Zeit zum Reden, und wo die Leute Empathiefähigkeit hatten, also gemerkt haben, wie geht es dem anderen. Da sind die Frauen natürlich, spielen da noch eine Rolle. Dann die schauen ein bisschen mehr auf das. Männer sind oft zielgerichteter und ja, Outcome, also resultatorientiert. Aber ja, Equal Speaking Time, also gleich viel Zeit zum Reden, gleich viel Sozialpräsenz und merken, wie es dem anderen geht. Und nicht laut der Beste. Aber wir müssen das pflegen. Und wir dürfen uns nicht davon tragen lassen, von dem Hype, alles Technische ist am besten. Und wer mathematisch am besten ist, ist der Tollste. Stimmt natürlich alles nicht. Wir brauchen auch die menschliche Kompetenz. Und jeder macht es wieder ein bisschen auf eine andere Art. Aber ist das ein bisschen beantwortet?
Ja, auf jeden Fall.
Und wir müssen für das einstehen. Wir müssen für das einstehen. Früher ist von der Religion her gesagt worden. Und ja, der Pfarrer hat es gesagt und so weiter. Aber heutzutage müssen wir selber für die Sozialkompetenz einstehen. Auch ohne Religion. Man kann die jetzt Hilfe nehmen, aber nicht alle sprechen auf das an. Man muss wirklich selber sagen. Und in dem Sinne sage ich auch, Ethik und Moral ist etwas absolut Persönliches. Und kann nicht über ein Gesetz weitergegeben werden, sondern es muss empfunden werden. Und im Reden hört man schon, die gefühlte Realität ist so. Und da schafft man mit seiner Empfindung, mit seiner ethischen Empfindung. Und nur wenn man es so überbringt, dann wird es vom Gegenüber auch entgegengenommen. Wenn es nur als Dogma überkommt, dann funktioniert es nicht. Also sie werden alle zu Philosophen, Priester, ohne dass sie die Welt missionieren wollen. Aber in der Beziehung sagen sie, was für sie wichtig ist. Ja. Und sie sagen eben nicht, das macht man nicht, das gehört sich nicht, sondern ich möchte das nicht. Und mir ist das wichtig. Andere Fragen von der anderen Seite? Ich höre nichts. Schwätzt irgendjemand, aber. Wie? Ich sehe einen schwätzen am.
Kommt gerade.
Was?
Kommt gerade.
Kommt. Sind Sie es am Einschalten?
Kann
nicht.
Nicht? Kann ich muten, gell? Kann ich muten, ja.
Der letzte
Anruf von Markus.
Gut, Markus. Jetzt ist er dran.
Ja, das bin ich. Max, du müsstest das Mikrofon entmuten.
Ich habe nicht verstanden. Es hört man wieder nicht mehr. Ich sehe nur einen, der das Mikrofon hat. Jetzt hat er aufgegeben.
Du hast auch eine Fernbedienung auf deinem Headset.
Nimmst du
die?
Headset.
Es kommt gut, es kommt gut. Ein
technisches Problem.
Jetzt ist gut, he?
Okay, wunderbar.
Gut, eben das, was ich wollte sagen, oder? Ich habe die Erfahrung gemacht. In Basel hat man immer gesagt, Menschen mit einer Beeinträchtigung, sei es psychisch oder geistig, vor allem psychisch, dort sei der Zugang auf der emotionalen Ebene, eine psychische Beeinträchtigung, sagt man ja, sie sind beeinträchtigt im Denken, Fühlen, im Handeln. Hat man uns Arbeitsagogen dann zumal gesagt, oder?
Ah ja.
Das lernst so wie auswendig. Und ich wollte das einfach nicht glauben und habe nachher diverse Ausbildungen gemacht. Mir war einfach immer wichtig, dass ich die Leute auf der Herzensebene verwünsche. Auf der emotionalen Ebene. Dir hat jetzt das sehr, sehr schön gesagt, und auch die das so gesagt haben. Die Herzensebene ist die Form von Kommunikation. Und wenn wir das Gegenüber, sei das im Privaten oder so, Jugendliche auf eine spielerische, aber klare Art auf der Herzensebene dürfen erfassen und sehen, wieso, der kann genau der sogenannte Rat entstehen. Und der spielt eben das, was ihr so schön gesagt habt, in meinen Augen, das Resultat gar keine Rolle, sondern du darfst von Anfang an miteinander weggehen. Ist mehr einfach so ein Input, wo mir durch das jetzt noch klarer ist geworden, dass der Weg, den ich da gehe, völlig der richtige ist.
Super, freut mich. Freut mich sehr. Da sage ich auch, also ich zitiere immer den Saint-Exupéry. Und er ist ein intelligenter Pilot, Schriftsteller vom Petit Prince. Und da sagt ja, on ne voit bien qu'avec le cœur. Also man sieht nur mit dem Herzen gut. Und das ist genau das. Auf Herzensebene angehen. Und ich sage dann amix, il faut consulter votre cœur. Also man muss sein Herz fragen, was das empfindet in dieser Situation. Und dann kann man es schon auch auf die intellektuelle Ebene, auf die verbale Ebene aufholen. Aber das Herz muss mit einbezogen sein. Und wenn das Herz mit einbezogen ist, dann stimmt's, dann ist es ganzheitlich. Wenn es nur auf intellektueller Ebene ist, dann kann man das Blaue vom Himmel oben runterlügen und es tönt logisch gut, aber es ist falsch. Und Sie haben absolut recht, man muss von der Herzensebene herkommen und das integrieren. Ja. Ja.
Oder wir haben ja auch einen sozialen Hintergrund. Arbeiten aus der Grundhaltung gerne mit Menschen, sonst wären wir nicht in diesen Medien tätig. Aber ich habe wirklich auch einschlägige Setting-Gespräche, wo ich mich haben müssen fragen, ja, ist das Gegenüber wie der Klient, nicht weil ich in eine Wertung gegangen bin, sondern weil man in der dritten Person über einen Menschen geredet hat und nicht mit einem
fürchterlich. Menschen. Ja, ja.
Und da bin ich am Anfang von meiner sozialen Karriere gewesen. Und ich habe einfach gesagt, genau so wird ich nicht werden. Also das war auch so wie ein Spiegel, dass man das nicht so
super,
macht.
Super, super. Ja. Sie haben noch gesagt, von der Herzensebene her kommen und Sie haben gesagt, spielerische Art und Weise.
Ja.
Das ist sehr gut. Also in letzter Zeit habe ich so ein bisschen einen Fokus auf, also wir haben die vier Stressverhaltensmuster. Und das ist Fight, Flight, Freeze und Tease. Und Teasing ist spielerisch. Und sämtliche Jungtier, Jungmenschen können spielen. Und machen das auch. Und Spielverhalten, das Spielerische, erlaubt Lernen. Und wenn wir mit unserem Gegenüber spielerisch in Kontakt sind, dann lernen wir und der andere lernt. Und man kann es bei allen Jungtieren beobachten, wie die miteinander spielen. Und das Verrückte ist, sie spielen sogar artübergreifend. Also ein Kätzchen spielt mit einem Huhn oder einem Hühnli und so weiter. Und ich meine, wenn Tiere in der Lage sind, artübergreifend spielerisch zu sein, sollten wir auch menschübergreifend in der Lage sein, spielerisch zu sein. Und das stimmt total. Das Spielerische macht frei und hilft beiden Seiten zu lernen. Ja, ist ein sehr guter Beitrag. Mal.
Ja.
Merci. Wollt noch jemand etwas sagen? Wollen Sie noch etwas sagen? Sie haben ein paar Mal genickt.
Ja, genau. Gerade auch, ich kann mich erinnern, was Sie mal einmal gesagt haben, ich hoffe, ich zitiere es richtig, also Diagnose sind etwas für Krankenkasse. Und Menschen, die sie mal für den Moment brauchen, aber sonst sollte man nicht so mit dem arbeiten. Das habe ich mir sehr zu Herzen genommen, weil es zeigt schon ein bisschen auf, weil das Krankheit ist so defizitorientiert.
Und absolut.
So gestempelt.
Ja.
Manchmal braucht es aber jemanden. Um zu sagen, jetzt bin ich es gerade mal so und es ist gut, aber sonst ist es mehr Krankenkasse.
Ja.
Wir leben natürlich allgemein in dieser Spannung, auch von der IV her, muss vorwärts gehen, es
ja.
Geld, keine Zeit. Und wir haben gerade letztens im Team besprochen, wir merken immer mehr die Zeit mit den Leuten, das Gespräch führen, das Zuhören. Da
ja.
Merken wir immer mehr und die erleben es immer weniger. Das ist doch ein Schlüssel, finde
ich. Ja, da muss man sich wehren dafür.
Ja.
Dann wenn man nicht die Zeit lässt, dann sind alle Interventionen außer Spesen nichts gewesen. Und es lohnt sich am Anfang da mehr zu investieren, dass man helfen kann als etwas Neues, etwas Neues. Und ich habe so viele Patienten, außer Spesen nichts gewesen. Bringt gar nichts, gar nichts.
Sagt
der Mensch,
es kostet mehr langfristig
hin. So ist es, so ist es, so ist es. Manchmal
hilft das schon auch. Es findet, glaube ich, auch schon ein bisschen Umdenken statt, aber sehr langsam.
Ja, da wehre ich mich wie eine Löwenmutter, dass da nicht gedrängt wird, dann bringt nichts.
Ja.
Von der Klientin, die ich geredet habe, die lernt jetzt selber und die kann jetzt das Lernen verwenden, dass sie nicht mehr da über all ihre Probleme nachdenkt. Und hat vorher x Diagnose gehabt, hat alles nicht gebraucht. Das Defizitorientierte bringt gar nichts. Das hilft nicht, die Persönlichkeit weiterentwickeln. Das hilft nur, sich selber ablehnen. Also wir könnten so viel Geld sparen, wenn wir mehr entwicklungsorientiert mit diesen jungen Leuten würden arbeiten, anstatt defizitorientiert. Und da, ich meine, ich bin Medizinerin, aber da bin ich natürlich sehr, sehr kritisch. Und je länger, je mehr.
Ja,
also? Ja. Mal. In dem Fall
ja.
Dürfen wir hier aufhören. Ja. Danke fürs Zulassen, danke fürs Mitmachen und bis zum nächsten Mal.
Danke vielmals. Ja, das war spannend.